Ein kleines Mädchen ist zum ersten Mal bei einer Trauung dabei. Dann sagt sie, Mama, warum hat eigentlich die Braut so ein tolles weißes Kleid an? Warum denn weiß? Ja, sagt die Mutter, weiß ist die Farbe der Freude. Und die Braut ist heute so fröhlich, dass sie heiraten kann. Aha, sagt das kleine Mädchen. Und warum trägt der Mann daneben schwarz? In der Ehe und Partnerschaft liegt Himmel und Hölle ziemlich nah beieinander. Ja? Das ist wirklich so. Glück und Unglück ist in Ehe und Partnerschaft sehr nah beieinander. Wer jetzt gelacht hat, der hat entweder aus Erfahrung gelacht oder aus Unwissenheit. Beides ist schön, ja? Denn wir sind ja mit dem Thema, wie Partnerschaft gelingen kann, zusammen. Ich möchte gerne heute auf zwei Aspekte von Partnerschaft und Ehe eingehen, die ich glaube, die dazu führen, dass Partnerschaft gelingen kann. Und ich habe in der Bibel mal geschaut, welche Ehepaare es gibt. Und ich habe besonders natürlich ins Neue Testament geschaut, welche Ehepaare werden uns denn da vorgestellt. Und ich dachte mir, Sie das mal zu fragen. Welche Ehepaare fallen Ihnen denn ein, bei denen Sie im Neuen Testament den Namen des Mannes und der Frau kennen? Oh, hier. Ja? Maria und Josef, super. Ja? Sehr schön. Ja? Ananias und Sapphira, ja? Wen gibt es noch? Dankeschön, ja? Aquila und Priscilla oder Priska, wie sie genannt wird. Und die habe ich mir rausgesucht, um sie für heute Ihnen als Vorbild vorzustellen. Weil ich glaube, dass bei Ihnen ein Aspekt von Partnerschaft sehr deutlich wird, der ganz wesentlich dazu beiträgt, dass Partnerschaft gelingt. Und um es Ihnen ein bisschen vorzustellen, um wen es da geht, möchte ich in Apostelgeschichte 18 Ihnen einige Verse lesen. Wer also die Bibel dabei hat, kann schon mal Apostelgeschichte 18 aufschlagen. Aquila und Priscilla werden in der Bibel eigentlich nicht in den Mittelpunkt des Interesses gestellt. Aber sowohl Lukas als auch Paulus erwähnen sie relativ häufig. Und sie erwähnen sie immer gemeinsam, immer beide namentlich. Und ich fange an mit Apostelgeschichte 18, Vers 2. Paulus kommt nach Korinth. Dort traf Paulus einen Christen jüdischer Abkunft aus Pontus. Er hieß Aquila und war mit seiner Frau Priscilla vor kurzem aus Italien angekommen, denn Kaiser Claudius hatte alle Juden aus Rom ausweisen lassen. Und Paulus fand Aufnahme bei den beiden. Sie können hier unschwer erkennen, dass es sich um eine Landkarte des Mittelmeerraums handelt. Und wir erfahren aus diesem Text zunächst einmal, dass Aquila und Priscilla aus Rom stammen. Bei Prisca, Priscilla, die stammt selber wahrscheinlich aus Rom. Bei Aquila ist es so, dass er aus Griechenland stammt. Und im Jahr 49, 50, werden die Juden, und man vermutet, dass das eigentlich an den Christen lag, die werden aus Rom ausgewiesen vom Kaiser Claudius. Und Aquila und Priscilla kommen nach Korinth. Sie sind dort erst kurze Zeit. Das hier ist Korinth in Griechenland. Und sie nehmen Paulus auf, so heißt das hier. Bei ihnen findet er Aufnahme. Das ist etwas, was sich durch das Leben von Aquila und Priscilla im Übrigen hindurchzieht, wie wir gleich sehen werden, dass sie Menschen aufnehmen und dass sie besonders einen Blick haben für Menschen, die sie fördern möchten und die sie nach Möglichkeit unterstützen in ihrem Dienst. Apostelgeschichte 18, Vers 18. Paulus blieb noch eine Zeit lang bei den Brüdern und Schwestern in Korinth, dann verabschiedete er sich, um nach Syrien zu fahren. Priscilla und Aquila fuhren mit. Übrigens wird an dieser Stelle vermutet, dass Priscilla und Aquila ihn auch finanziell unterstützt haben, also dass sie diese Reise sozusagen auch für Paulus mitfinanziert haben. Das heißt, sie fahren in Richtung Syrien, also ostwärts. Apostelgeschichte 18, Vers 19. Sie kamen nach Ephesus. Dort ließ Paulus Priscilla und Aquila zurück. Er selbst ging in die Synagoge und sprach zu den Juden. Sie kommen auf dem Weg nach Ephesus und dort gründet Paulus eine Gemeinde mit der Unterstützung von Priscilla und Aquila. Und Priscilla und Aquila bleiben dort, während Paulus später weiterreist. Wir sind jetzt, die sind 49 oder 50 hier ausgewiesen worden. Um ein etwa Jahr 51 kommt Paulus nach Korinth. Und wir sind jetzt, befinden uns hier etwa so im Jahr 53, 54. Nebenbei sei noch gesagt, dass als Paulus Unterschlupf bei Aquila und Priscilla findet in Korinth, dann arbeitet er zunächst mit ihnen zusammen, denn sie haben den gleichen Handwerksberuf. Also Priscilla und Aquila sind auch Zeltmacher. Also das war damals ein Ausdruck, der alles so umfasste, was auch zum Beispiel Lederarbeiten, Sattler und ähnliche Tätigkeiten umfasste. Diese Tätigkeit üben sie auch zusammen aus. Sie sind also sozusagen sowohl handwerklich verbunden als auch im Dienst für das Reich Gottes. Und dann kommt ein, während Priscilla und Aquila noch in Ephesus sind, kommt ein sehr begabter Mann nach Ephesus. Apostelgeschichte 18, Vers 26. Dieser Apollos nun trat in der Synagoge von Ephesus auf und sprach dort frei und offen von Jesus. Priscilla und Aquila hörten ihn, luden ihn zu sich ein und erklärten ihm die christliche Lehre noch genauer. Also wir müssen uns das so vorstellen, dass Priscilla und Aquila hören ihn predigen in der Synagoge. Sie merken, das ist ein begabter Redner, es wird von Apollos an mehrerer Stelle gesagt, ein begabter Redner, der über Jesus mit Feuer und mit Eifer predigt. Und sie merken, dass er bestimmte Aspekte noch nicht gut kennt des christlichen Glaubens. Und darum laden sie ihn zu sich nach Hause ein und unterweisen ihn. Das tun sie übrigens auch gemeinsam. Sie tauchen immer gemeinsam auf. Erstaunlich, bei beiden wird in der Regel sie als Erste erwähnt. Priscilla wird als Erste erwähnt. Das ist für den jüdischen Kontext zumindest, aus dem die ersten Gemeinden stammen, sehr, sehr ungewöhnlich. Das bedeutet aber sehr deutlich einen Vermerk hier, dass Priscilla an der Tätigkeit, die sie gemeinsam ausführen, eine wichtige Rolle hat. Und dass sie nicht nur sozusagen Begleiter in irgendeiner Form ihres Mannes ist, sondern sie sind Partner im Dienst am Evangelium. Die anderen Vermerke, die wir über Aquila und Priscilla finden, finden wir in den Briefen. Sie werden also ein paar Mal in den Briefen erwähnt. Beispielsweise im 2. Timotheusbrief, da erfahren wir, dass die Gemeinde in Ephesus mittlerweile umgezogen ist in das Haus von Aquila und Priscilla. Das heißt, Aquila und Priscilla sind nicht nur Gastgeber für begabte Evangelisten, sondern sie nehmen die Gemeinde bei sich auf. Sie sind also sehr gastfreundlich darin und sicherlich haben sie in der Gemeinde eine leitende Funktion übernommen. Und dann erfahren wir aus dem Römerbrief, Römer 16, Vers 3, grüßt Priska und ihren Mann Aquila. meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Unter Einsatz ihres Lebens haben sie mich vor dem Tod gerettet. Nicht nur ich schulde ihnen dafür Dank, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Und da sagen wir, Moment, das ist der Römerbrief. Er ist also an die römische Gemeinde gerichtet. Und Paulus grüßt also in der römischen Gemeinde Priska und Aquila, die wiederum die Gemeinde oder einen Teil der Gemeinde, das wissen wir nicht genau, bei sich beherbergt. Das heißt, der Römerbrief, in den frühen 60er Jahren geschrieben, also nicht des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, sondern kurze noch im ersten Jahrhundert, da finden wir sie bereits wieder in Rom. Das heißt, sie sind reiselustig oder flexibel, wie immer man das ausdrücken will. Warum stelle ich euch dieses Ehepaar vor? Mich beeindruckt an Priska und Aquila etwas, was ich glaube, das für Partnerschaft ganz wesentlich ist. Dass sie als Ehepaar eine gemeinsame Vision haben. Sie haben eine gemeinsame Vision. Ich denke nicht, dass sie den Ausdruck gewählt hätten, wenn man sie jetzt fragen würde heute. Aber sie haben das, was sie tun, machen sie miteinander. Und den Dienst, den sie zum Beispiel an der Gemeinde, den wertvollen Dienst, den sie der Gemeinde leisten, den wertvollen Dienst, den sie anderen einzelnen Menschen leisten, den tun sie gemeinsam. Und sie verkörpern für mich darin eine Einheit auf dem Gebiet sozusagen, eine Einheit in geistlichen Fragen, eine Einheit in geistigen Fragen, in dem, was sie gemeinsam erreichen wollen, wofür ihre Ehe stehen soll, was sie gemeinsam, was ihr Platz von Gott ist, das wollen sie gemeinsam ausfüllen. Und das beeindruckt mich an ihnen. Wenn wir in der Bibel schauen, wie Ehe definiert wird, dann wird in der Bibel immer wieder auf den Schöpfungsbericht Bezug genommen. Und genau diesen Aspekt finden wir dort auch, den auch Jesus zitiert, wenn er über Ehe spricht, aus Genesis, also 1. Mose 2, Vers 24. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Und hier ist die Einheit, die hier verstanden wird, sie sind eins, also ein Ehepaar wird eins, nicht nur körperlich, sexuell, es wird eins, auch in der Seele sozusagen, in der Freundschaft, es wird eins auch, macht sich eins in dem gemeinsamen Dienst. Und diese Einheit, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Schlüssel. Nun glaube ich nicht, dass jedes Ehepaar oder jede Partnerschaft so funktioniert, dass beide Ehepartner sozusagen genau die gleichen Begabungen haben und darum genau das Gleiche tun. Aber ich glaube, dass es ein wesentlicher Aspekt von einer gelingenden Ehe und Partnerschaft ist, dass wir als Ehepaare uns überlegen, wofür, wem dienen wir? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Wofür soll unser Leben stehen? Was kann Gott Besonderes auch durch uns tun? Welche Menschen hat er uns anvertraut? Das schließt natürlich auch die Frage nach, zum Beispiel für junge Paare ein, wollen wir Kinder haben? Und wenn wir Kinder haben, was wollen wir ihnen vermitteln? Dass wir auch an diesen Stellen sozusagen die gemeinsame Vision haben, dass wir unsere Kinder gemeinsam erziehen und mit den gleichen Zielen erziehen. Das ist ein Aspekt davon. Aber das geht, meine ich, darüber hinaus. Und ich glaube, dass es für diejenigen unter euch, die jetzt in der Partnerwahl vielleicht, also sich überlegen, wer könnte zu mir passen, da glaube ich, dass dieser Aspekt, wer teilt in gewisser Weise meine Berufung, wer teilt das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, haben wir ein gleiches Denken darüber, an welchen Stellen wir uns vorstellen können, Gott zu dienen. Bei allem Wissen darum, dass das in dem Verlauf eines Lebens sich immer noch mal stark verändern kann. Aber wenn ein Paar merkt, wir haben an dieser Stelle eigentlich keinerlei Gemeinsamkeiten, dann glaube ich, dass die Partnerschaft in der Ehe auch gefährdet ist. Jetzt müssen wir aber noch einen Schritt weitergehen, denn manche sagen sich, na gut, das ist ja alles toll und wir haben auch eine gemeinsame Vision, aber wir leben in einer Zeit, in der Partnerschaft unheimlich vielen Menschen misslingt. In der manche Prominente glauben, Silberhochzeit hieße, dass man sich zum 25. Mal verheiratet. Ja? Und mit diesen Vorbildern leben wir. Und das bedeutet, dass es legitim ist, danach zu fragen, ja, wie kann das denn gelingen? Wie gelingt das denn im Alltag, in der Lebenspraxis? Es reicht doch nicht, dass wir eine gemeinsame Vision haben, wenn uns der Alltag nicht gelingt oder wir ständig uns aneinander in einer Weise reiben, die uns zur Verzweiflung bringt. Und da glaube ich, dass wir gut daran tun, auch wieder die Bibel zu befragen danach, wie stellt sie sich denn das Zusammensein von Menschen vor? Wie, was rät sie uns denn? Und als ich danach geschaut habe, da hatte ich gleichzeitig, einen Fußballtrainer zitiert, gehört bzw. gelesen. Und ich habe gedacht, das passt an dieser Stelle, weil die Bibel uns auf Dinge hinweist, die nicht unbedingt direkt modisch sind, keine Modeerscheinung, sondern weil sie uns an mancher Stelle auf alte Tugenden zurückführt. Und ich zitiere den Trainer des VfL Bochum, Heiko Herrlich, der übrigens Christ ist, über den schreibt der Tagesspiegel Folgendes. Manchmal klingen die Botschaften von Heiko Herrlich wie aus einer Predigt. Was er sagt, drückt einen gewissen Absolutheitsanspruch aus. Auch wenn es nur um Fußball geht, denkt und spricht der Trainer des VfL Bochum in Kategorien, die über Technik und Taktik hinausgehen. Herrlich versucht, Begriffe in das Bewusstsein der Spieler zurückzurufen, die gerade im Berufsfußball aus der Mode gekommen sind. Er verlangt Demut und die Bereitschaft zu dienen, sich für eine Gemeinschaft aufzuopfern, stets hohe Ziele zu verfolgen und daran zu glauben, dass sie zu erreichen sind. Das Gleiche habe ich mir vorgenommen für euch. Ich möchte euch Dinge ins Bewusstsein rufen, die nicht unbedingt der letzte Schrei sind, wie diese Hose hier zum Beispiel. Die dient mir heute als Negativbeispiel, weil es ein Kleidungsstück ist, was wahrscheinlich schon aus der Mode ist. Ich weiß das selber nicht so ganz genau. Ja, ihr könnt das nicht sehen. Es recken schon die ersten Damen die Hälse. Ist eigentlich ein schönes Modell. Nur rein farblich jetzt nicht so mein Stil. Und ich möchte euch mit einem Bibeltext, wo es um Kleidung geht, daran erinnern, was Partnerschaft ausmacht, wenn wir in den Alltag hineinschauen. Kolosser 3, Vers 12 bis 14. Kolosser 3, Vers 12 bis 14. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und sozusagen über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Sie merken, hier sind Tugenden erwähnt, die wie eine Bekleidung, wie Bekleidungsstücke uns vorgestellt werden. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht aus dem Blick zu verlieren, an wen das hier gesagt wird. Er spricht Menschen an, die von Gott erwählt sind, die von Gott geliebt sind und zu seinem heiligen Volk gehören. Das bedeutet, Paulus geht davon aus, dass Menschen, die aus der Kraft Gottes leben, also die Kinder Gottes geworden sind, dass die Bekleidungsstücke in ihrem Kleiderschrank haben, die sie nur anziehen müssen. Er geht davon aus, dass Christen auf Möglichkeiten, auf Kleidungsstücke zurückgreifen können in ihrem Schrank, die er ihnen gegeben hat. Und ich glaube, dass es so ist, dass die Tatsache, dass zwei Christen beispielsweise eine Partnerschaft eingehen oder eine Ehe führen, dass das nicht garantiert, dass sie automatisch glücklich werden. Es gibt auch Nichtchristen, die gute Ehen oder gute Partnerschaften führen. Aber ich glaube, auf diesen Kleiderschrank, der hier angesprochen ist, kann ein Christ, selbst wenn er vielleicht aus einem verkorksten Elternhaus stammt oder mit verkorksten Werten aufgewachsen ist, kann er auf diesen Kleiderschrank zugreifen und diese Kleidungsstücke anziehen. Sie stehen ihm zur Verfügung. So ist das hier ausgedrückt. Und das macht den Unterschied aus. Neben der Vision, die ein Ehepaar oder eine Partnerschaft verbindet, dass sie auf diese Kleidungsstücke zurückgreifen können in der Kraft Gottes. Und deshalb habe ich die mal mitgebracht, diese Kleidungsstücke. Ich ziehe die jetzt nicht an hier. Das erste Kleidungsstück, was uns vorgestellt wird, ist Freundlichkeit oder herzliches Erbarmen. Ein Kleidungsstück, was uns hilft, einen Menschen auch dann freundlich und mit Achtung zu begegnen, wenn wir in dem Moment selber vielleicht ganz andere Gefühle hegen. Wenn es uns schwerfällt, freundlich zu sein, dann können wir an den Kleiderschrank, den Gott uns zur Verfügung stellt, gehen und sagen, Jesus, mir fehlt jetzt das, was ich sozusagen an dieser Stelle brauche. Mir fehlt es an Freundlichkeit, mir fehlt es an herzlichem Erbarmen. Aber ich möchte in deiner Kraft leben und ich will das von dir in Anspruch nehmen, was du mir gibst. Ich ziehe jetzt in deinem Namen dieses Kleidungsstück an. Deine Freundlichkeit ziehe ich an und mit der möchte ich meinem Partner begegnen. Und jetzt können wir die Reihe hier fortsetzen. Sie sehen, diese Kleidungsstücke, die ich ausgewählt habe, sind nicht der letzte Schrei, ja? Sind aber Markenprodukte und so ist das bei Gott, ja? Paulus sagt weiter, dass wir Demut oder Bescheidenheit anziehen sollen. Auch etwas, Sie erinnern sich an die Worte von Heiko Herrlich. Er sagt, das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, die in Mode sind. Demut bedeutet, dass ich die Kraft habe, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und dass ich sage, ich habe in der Partnerschaft oder Ehe, habe ich einerseits ein Bedürfnis danach, dass auch ich selbst gesehen werde, dass ich Liebe empfange. Und eine Partnerschaft oder Ehe, die einseitig darin ist, wird auch nicht gelingen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig Bedürfnisse erfüllen. Aber zeitweilig muss ein Mensch in der Lage sein und ist es in der Lage, durch dieses Kleidungsstück, das Gott uns zur Verfügung stellt, zeitweilig seine Bedürfnisse zurückzustellen um des anderen willen. Und ohne das gelingt Partnerschaft nicht. Und die gute Nachricht an alle, die noch nicht in einer Partnerschaft oder Ehe leben, ist, diese Eigenschaft oder dieses Kleidungsstück kann man auch in vielen anderen Bereichen anziehen und lernen daran. Das kann man in Familie lernen, das kann man hier in der Gemeinde lernen. Bescheidenheit und Demut, also die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, das gelingt, glaube ich, wenn ein Mensch weiß, was hier vorher in diesem Text steht, erst in Kolosser 3, Vers 12, dass wir Geliebte Gottes sind. Also ein Mensch, der von sich weiß, ich bin von Gott durch und durch geliebt, der hat auch das Standing zu sagen, ich kann an dieser Stelle meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um deinetwillen. Und wenn wir noch ein Kleidungsstück hier weitergehen, dann ist das ein Kleidungsstück, was für eine Partnerschaft unersetzlich ist. Und auch das finden wir in Gottes Kleiderschrank, steht uns zur Verfügung. Steht uns zur Verfügung von Gottes Seite aus, dass er uns Vergebung in Jesus Christus anbietet an seinem Kreuz. Dass er uns das anbietet und gleichzeitig als ein Kleidungsstück, das wir aus unserem Kleiderschrank nehmen können, Vergebung steht uns auch zur Verfügung, dass wir sie anderen geben können. Das ist bei Gott inklusive.
Wer also von Gott Vergebung erfahren hat, bekommt inklusive auch das Kleidungsstück in den Kleiderschrank gehängt, dass er vergeben kann. Und dann sagt Paulus, über alles aber zieht die Liebe an. Über alles zieht die Liebe an. Sie umfasst letztlich das, was wir vorher jetzt gehört haben. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Paulus sagt, spricht auch noch von Milde, von Geduld, Vergebung. Und das alles wird eingeschlossen in der Liebe. Dafür habe ich mir dann eine Jacke geholt vom Garderobe draußen. Ja, das ist die Liebe, die sollen wir über alles andere anziehen, ja, damit uns warm wird. Ist ein bisschen groß. Ich glaube, dass wir diese beiden, das sind nur zwei Aspekte, wie Partnerschaft gelingen kann. Und mir sind sie wichtig, heute Morgen euch mitzugeben, mit auf den Weg zu geben. Das eine, dass ihr überlegt und auch als Ehepaare darüber sprecht, was ist unser gemeinsamer Auftrag? Das kann man auch noch tun, wenn man als Ehepaar schon eine weite Wegstrecke zurückgelegt hat. Dann kann man von Neuem fragen, hat uns Gott etwas aufs Herz gelegt, das wir gemeinsam tun? Geht unser Auftrag auch über das hinaus, dass wir beispielsweise unsere Kinder erzogen haben? Haben wir einen Auftrag, der weiterführt als das? Dass wir auch Gott danach gemeinsam fragen, was ist unser Auftrag, was ist unsere Vision als Ehepaar, wofür möchte er uns haben? Und ergänzen wir unsere Begabungen? Und zum Zweiten möchte ich euch ermutigen, dass ihr die Kleidungsstücke, die Gott uns in den Kleiderschrank hängt, als Kinder Gottes, dass wir sie nutzen, dass wir sie anziehen und dass wir so mit sehr schlichten und vielleicht nicht besonders modischen Kleidungsstücken, aber mit solchen, die durchtragen, unsere Ehe und Partnerschaft gestalten. Amen.